Ja, Zachau, viel passiert in den letzten 24 Stunden beim Hamburger Sportverein und über vier Themen möchte ich kurz mit euch meine Gedanken teilen. Thema Nummer eins, Pierre-Michel Lasogga kommt zurück zum Hamburger Sportverein, beziehungsweise er bleibt beim Hamburger Sportverein, wie ihr auch immer wollt. Der 22-jährige Berliner Stürmer hat unterschrieben bei uns für 5 Jahre, Vertrag bis 2019. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Er hat uns in der letzten Saison ganz klar den Arsch gerettet und ist relativ schnell auch zu so einem Leader geworden auf dem Platz. Er ist noch jung, er ist entwicklungsfähig. Insofern ist das ein guter Deal. Ich habe es in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt, ich finde ihn auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite ja, sind ja immer wieder meine Bedenken, weil er halt zu verletzungsanfällig war in den letzten Jahren. Und wie gesagt, er ist ja erst 22, also eigentlich seitdem er im Profifußball ist, ist der Lasogga zu verletzungsanfällig. Und wir haben mit Jansen, Ilicevic und Co., wir haben genügend Kicker in den letzten Jahren gehabt. Ich denke da an Atuba noch und. Wie viele Kicker hatten wir, die eigentlich Riesenpotenzial haben, richtig gute Fußballer sind, aber nie mal über eine Saison oder darüber hinaus mal ihr Potenzial voll abrufen konnten, sondern immer wieder nach wenigen Spielen immer schon wieder gebremst worden sind. Und ich befürchte, das ist hier so der nächste Fall. Ich hoffe es natürlich nicht. Generell ein gutes Zeichen, wenn so ein Spieler, der ja wirklich zu den Leistungsträgern auch in der Bundesliga gehört, in den jungen Jahren, wenn der sich zum HSV bekennt und Bock hat, für den HSV zu spielen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich will das gar nicht schlecht reden. Also insofern herzlich willkommen und ich hoffe, dass meine Bedenken halt nicht in der Art eintreten. Thema Nummer zwei. Auch hier Fakten sind geschaffen worden. Hakan Çalhanoğlu wechselt zu Bayer 04 Leverkusen. Also nach Öztunali, nach Huiming Song in der letzten Saison. Jetzt ein dritter Kicker relativ schnell in schneller Reihenfolge vom Hamburger Sportverein zum Pillenclub. Ich denke, da geht es mir wie den allermeisten HSV-Fans. Ich gehöre schon zu der Fraktion, die gesagt haben, nicht verkaufen. Guter Spieler, ganz jung, hat Riesenpotenzial und auch hier muss man vielleicht mal ein Zeichen setzen. Ja, und den trotz seines ganzen Verhaltens in der Öffentlichkeit ihn einfach beim Verein behalten, so wie es zum Beispiel auch Dortmund mit Lewandowski gemacht hat. Aber meine Erkenntnis ist natürlich auch so in den letzten Tagen und besonders in den letzten 24 Stunden auch so ein bisschen geschwunden und habe gesagt, gut, ja, ich glaube, er gehört zu den talentiertesten Kickern in der gesamten Bundesliga. Ich sehe das nicht so wie jetzt einige andere, die im Internet gerade schreiben, ja, der kann gute Standards, aber mehr auch nicht. Ich fand schon, dass Hakan Çalhanoğlu einige Spiele beim HSV gemacht hat, wo du richtig gesehen hast, was für ein strategisches Talent das im Mittelfeld ist. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Leverkusen, wie man so hört, ca. 14 Millionen für ihn ausgegeben hat. Das machen sie ja auch nicht nur für einen Durchschnittsstandard-Kicker, der nur gute Standards kann. Also ich glaube, ich teile da die Meinung von Leverkusen. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig, richtig talentierter Junge. Und insofern hätte ich den gerne beim Hamburger Sportverein gesehen. Der hat sich halt wirklich so in diese Nesseln gesetzt und hat jetzt auch diesen Druck. Und ich glaube auch, dass er, ich habe das in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, ich glaube, dass man ihm auch gar nicht so viel Schuld geben kann, auch wenn er es natürlich selbst verschuldet hat durch seine Äußerungen. Aber ich glaube, der ist sehr fremdgesteuert von seinen Eltern, besonders von seinem Vater und von seinem Berater, die irgendwie nur die Dollarzeichen sehen und die ihn jetzt drängen. Dieser Vertrag bei Leverkusen bedeutet für die Familie Çalhanoğlu, dass sie ja ein Kind haben, das Millionengehälter verdient und dass die Familie auch da in ganz andere Gefilde kommt. Und ich glaube, das war denen letztendlich am wichtigsten. Und deswegen haben sie ihn da so unter Druck gesetzt. Und gut, jetzt ist das so. Jetzt können wir natürlich alle noch ein bisschen ablästern, wenn er sich wieder gesund schreiben lässt und dann dabei Leverkusen trainiert. Und werden wir mal sehen, wie das wird am 10. Spieltag, wenn Leverkusen in Hamburg spielt, ob er dann auf dem Platz steht oder sich zufällig davor verletzt. Wir werden es dann sehen. Aber letztendlich, ich möchte ihm auch nicht zu viel Dreck hinterherwerfen. Er hat sich völlig dämlich benommen, schlecht. Aber ich glaube, er war halt auch schlecht beraten. Und dass der HSV so ein Talent verliert, finde ich auch schade. Aber unter den gegebenen Umständen, muss man sagen, ist das dann vielleicht doch letztendlich ein guter Zug, weil der Hamburger Sportverein überhaupt nicht in der Situation ist, wie Dortmund zum Beispiel, so das Risiko einzugehen, so einen Kicker irgendwie lange auf einer Tribüne sitzen zu lassen. Also insofern, ja, mit so einem Grummeln sage ich, okay, der Deal ist für mich dann okay. Punkt 3 ist natürlich die Situation mit Herrn Kühne. So, das, was man jetzt so liest, ist halt der Lasogga-Deal nicht eingetütet worden mit dem Geld von Herrn Kühne, sondern deswegen hat man sich ja entschieden, Lasogga zu verkaufen, um dann unabhängiger zu sein von einem Investor. Und das ist letztendlich ja ein gutes Zeichen, irgendwo ein ganz trauriges Zeichen, weil so wie alle Medien es verstanden haben, stand es ja wohl im Raum, dass wenn HSV Plus kommt, dass Herr Kühne sozusagen ein Startkapital zur Verfügung stellt. Da war dann irgendwie mal was von 20, 25 Millionen im Raum. Und letztendlich hat er, so sieht es zumindest aus, gar nichts gezahlt. Und für die 8 Millionen, die er dann gegeben hätte für Lasogga, wollte er dann auch irgendwie noch sich Anteile sichern beim HSV. Also davon mal abgesehen, dass das meines Erachtens auch gar nicht geht, wäre das halt auch ganz anders, als es damals geklungen hat. Und ich finde es auch sehr richtig, dass der alte Vorstand, das muss man jetzt auch mal sagen, und auch der alte Aufsichtsrat, sicher mit Abstimmung mit Herrn Beiersdorf und auch dem neuen Aufsichtsrat, aber dass hier der alte Aufsichtsrat dann Riegel vorgeschoben hat und hat gesagt, das machen wir nicht und wir bleiben eigenständig. Das ist ein gutes Zeichen, das ist sogar ein sehr gutes Zeichen, das ist fast das Beste an diesem ganzen Lasogga-Şanlıurfa-Deal, dass man sagt, okay, es kostet uns zwar auch ein bisschen Schmerzen, weil Hakan sicher dem HSV in den nächsten 4 Jahren gut getan hätte, und ich glaube auch, dass der, keine Ahnung, wenn der sich entschuldigt hätte und dann in der Hinrunde ein paar gute Spiele abliefert, dann hätten das die HSV-Fans genauso vergessen wie das Trikot hochhalten von Van der Vaart damals. Also ich glaube, langfristig wäre das okay gewesen, kurzfristig natürlich wäre es sehr unruhig geworden. Also gut, aber man hat in den sauren Apfel gebissen, man hat gesagt, okay, dann, wenn Herr Kühne diese Forderung stellt, dann gehen wir da nicht ein, dann verkaufen wir halt Lasogga, auch wenn wir immer gesagt haben, der Mann ist unverkäuflich und Leverkusen soll sich mal zum Teufel scheren, dann vergessen wir das, so kurzlebig ist nun mal das Fußballgeschäft und dann tüten wir das mit Lasogga ein und haben auch noch ein bisschen Geld über vielleicht für den einen oder anderen Transfer. Letztendlich ist das dann ganz schlau und jetzt ist man natürlich sehr gespannt als Fan, wie das dann mit Kühne weitergeht und der HSV AG. Und ich glaube, hier besonders muss man ja ein Auge drauf werfen, das könnte auch für Herrn Gernand natürlich richtig spaßig werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, ne, wenn er als Aufsichtsratsvorsitzender der HSV AG natürlich die Interessen des HSV vertreten muss und auf der anderen Seite aber sein Arbeitgeber, Herr Kühne, vielleicht das ganz anders sehen würde beim Hamburger Sportverein. Also da werden sicher noch 3, 4 graue Haare wachsen und diverse Gespräche führen und da wird er so manches Mal zwischen den Stühlen sitzen. Das kann ich mir ziemlich spannend vorstellen. Ja, und der 4. Punkt, über den ich sprechen möchte, das ist, ich weiß gar nicht, welche Überschrift ich da finden kann, aber das ist das Thema, wie nenne ich es denn jetzt mal, dass man generell über Internas und finanzielle Dinge spricht. Ich muss sagen, ich habe mir die Videos angeguckt, die so im Netz kursieren, auf dem Mats-Abblog zum Beispiel, Interview mit Kreuzer und mit Jarcho. Und da muss man mal sagen, da haben sie sich wesentlich professioneller dargestellt als in der gesamten letzten Saison. Sie sind halt nicht mehr eingegangen auf diese Fragen der Journalisten. Was hat denn das genau gekostet? Was verdienten der jetzt? Wer bezahlt das? Von wem kommt denn das Geld? Da haben sich beide ein bisschen rausgewunden. Ein bisschen ist auch noch durchgesickert. Ein kleines bisschen haben sie auch noch erzählt. Aber sie haben halt sich wesentlich mehr zurückgehalten als früher. Ich habe mich ja immer beim Kreuzer gewundert, warum der ohne Not alle Vertragsdetails ausgeplaudert hat, wenn man ihn mal danach gefragt hat. Und da hat er jetzt auch zurückgerudert, hat gesagt, Sie wissen noch, wie das Geschäft ist und das werde ich Ihnen jetzt auch so nicht sagen können. Und ich muss sagen, das finde ich ganz gut. Und peinlich war nicht Herr Kreuzer und Herr Jarcho bei diesen Interviews. Peinlich fand ich die Reporter und die Journalisten, ne? Warum, dass sie danach immer ständig fragen, wir wissen alle, warum sie das tun, damit sie dann eine nächste Schlagzeile haben, damit man sagt, hier, der verdient viel zu viel Geld oder das war viel zu teuer für den HSV oder so. Und jetzt haben sie da so ein bisschen rumgestochert. Und ich muss auch sagen, ich hoffe, dass das die auch ein bisschen ein Zeichen für die Zukunft war, dass wir sagen, gut, du wirst nicht alles 100% verheimlichen können, das tut vielleicht auch gar nicht Not, aber von HSV-Seite wird nicht immer sofort offen irgendwelche Vertragsdetails gekommen oder von wem bekommt welches Geld. Ich meine, wissen wir, wie viel Geld der Volkswagen-Konzern Wolfsburg gibt oder der Bayer-Konzern Leverkusen oder, dass man sagt, wie sind da die Konstrukte? Fragt da jemand zu 110% genau nach? Die Sportjournalisten in Hamburg scheinen anscheinend, ja, da mittlerweile das für die Alltag, dass sie alle Vertragsdetails danach fragen und Auskunft haben wollen und dann auch beleidigt sind, wenn sie es nicht kommen. Aber ich finde das genau richtig und deswegen habe ich eben auch versucht, zumindest als ich über Lasogga und über Çalhanoğlu gesprochen habe, ganz ist mir es ja nicht gelungen, aber ich habe zumindest versucht, in großen Teilen gar nicht jetzt darüber zu sprechen, was verdient der im Jahr und was hat jetzt Hertha BSC Berlin bekommen und Leverkusen gezahlt und gibt es da noch irgendwelche Erfolgsprämien in die eine oder andere Richtung oder muss man noch dem KSC noch was abgeben? Letztendlich, ey, ich erkläre euch auch nicht mein berufliches Business und HSV muss auch uns Fans nicht jeder Vertragsdetail erzählen. Ey, wir haben doch sowieso nur Viertelwissen. Ja, und dann, wenn du nicht alle Internas kennst, dann kommt dir der ein oder andere Punkt komisch vor. Und ich finde es auch ganz richtig, dass man eventuelle Eckdaten, die halt, ich sag mal, Allgemeingültigkeit haben, bei allen Wechseln, die dann so sagst, also ich sag jetzt mal, was hat ein Verein bekommen und vielleicht was verdient der Spieler ungefähr und Punkt. Und jetzt nicht noch, wer hat was bezahlt und wie wollen sie das gegenrechnen und was ist dann noch mit dem und dem. Also da sollte man irgendwie cooler bleiben, ruhiger bleiben und ja, da möchte ich hier mal ausdrücklich, ich hätte es gar nicht gedacht, aber da möchte ich mal Herrn Kreuzer und Herrn Jarchow loben und auch Herrn Mayer als noch alten Aufsichtsratsvorsitzenden, die haben das da echt ganz gut gemacht und wenn das Zeichen ist für die Zukunft, dann muss ich sagen, ist das ein gutes Zeichen. Und wenn dann die neue HSV-Führung kommt mit Dietmar Beiersdorfer, der sich immer noch nicht zu Wort gemeldet hat, dann lässt das hoffen, dass zum Beispiel ein Herr Kreuzer eventuell unter einem Herrn Beiersdorfer auch noch als Sportmanager oder wie man das auch immer dann nennen mag, auch ruhig vielleicht arbeiten könnte. Ja, das ist ein Gedanke, der war mir so vor 2-3 Wochen noch völlig suspekt und das geht irgendwie gar nicht und das gibt mir kein gutes Gefühl und das will ich nicht. Und jetzt denke ich, ja gut, wenn die eine andere Führung haben und wenn sie ganz klare Richtlinien bekommen, ja, von Herrn Beiersdorfer zum Beispiel oder vom dann gültigen Aufsichtsrat von einem Herrn Gernern und, dass man sagt, pass mal auf, wir einigen uns jetzt im Sprachgebrauch, das und das erzählen wir der Presse und das und das und das und das werden auf gar keinen Fall erzählt. Und wenn sich dann alle daran halten, dann könnte es auch hier wieder ein Stückchen ruhiger werden. Also Fazit der letzten 24 Stunden, dieser Freitag ist ein guter Tag für HSV-Fans. Wir haben einen talentierten jungen Stürmer, der sich hoffentlich weder in China noch danach groß verletzen sollte. Wir haben mit Stieber und Derenbay und wie sie alle heißen, auch wirklich ein paar talentierte junge Spieler dabei. Der Lars Sagos ist, wie gesagt, auch erst 22. Wir haben ein paar ältere, erfahrenere Spiele wie ein Adler oder ein Jansen oder ein Westermann oder so, wo man sagt, die Mischung könnte ganz gut werden. Ich glaube nicht, dass wir noch brutal viele neue Spieler benötigen. Auch ein Giroud traue ich zu, nach dieser Erfahrung in der WM, dass er da auch einen ganz guten Innenverteidiger geben kann. Also ich will jetzt nicht ins totale Detail gehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass der HSV, wenn erstmal die AG steht, noch hoffentlich geräuschlos versuchen wird, den einen oder anderen Spieler abzugeben, sodass der Kader sich so ein bisschen verkleinert. Und ich weiß gar nicht, ob es so notwendig ist, jetzt noch brutal viele Spieler zum HSV vorzunehmen. Wenn es auf der einen oder anderen Position da Bedarf geben sollte für die Verantwortlichen, okay. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, und das ist das Zeichen der letzten 24 Stunden, dass der Weg in die richtige Richtung beim HSV zeigt, wenn wir alle bereit sind, auch ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und wenn wir auch alle bereit sind, nicht alle 1-2 Stunden im Internet neueste News und Nachrichten über irgendwelche Details aus dem HSV-Leben zu bekommen, sondern wenn wir auch einfach mal, ja, Fan sind und einfach mal den Personen Vertrauen schenken. Also das ist insgesamt mal ein gutes Zeichen. Herzlich willkommen, Pierre-Michel Lasogga. Auf Wiedersehen, Herr Çalhanoğlu und nur der HSV. Vielen Dank für euer Ohr. Tschüss aus Hamburg.